Transaktionsanalyse fürs Ohr.
Der Podcast von Christi Nierlich
und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Folge 166.
Ja, und wenn wir bei der Zahl sind, schon gleich auch schon der Hinweis auf die Shownotes, transaktionsanalyse.online/166, da findest du dann auch noch zusätzliche Infos, auch zu unserem Gast, denn Christine und ich, wir sind nicht alleine heute wieder mal.
Genau, wir begrüßen ganz herzlich den Hartmut Oberdick und du bist heute mit uns zusammen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön. Sag doch kurz was zu dir. Das wird doch wahrscheinlich alle interessieren. Also, wer bist du? Was war so dein professioneller Weg? Was war der Weg in die TA oder mit der TA?
Also, die erste Begegnung war so 1979 mit der TA. Ich war Ende meines Studiums und da hatte ich einen Freund, der sagte, ich wollte Facharzt für Allgemeinmedizin werden. Der hat dann gesagt, Mensch, da gibt's so eine Gruppe, da geh doch mal hin, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwas von Psychotherapie verstehen, weil so als Allgemeinmediziner gibt's ja die psychosomatischen Erkrankungen. Und dann bin ich bei einer Gruppe gelandet und da habe ich gesagt, also ich bin hier nur zum Lernen, gleichfalls. Und dann haben sie alle gelacht und dann dann habe ich erstmal Eigentherapie gemacht und habe da angefangen. Das war bei Gisela Kottwitz, die hat ja so die TA nach Deutschland gebracht. Und da habe ich so angefangen und bin ich ein paar Jahre bei geblieben. Habe dann im jüdischen Krankenhaus nach einer später gearbeitet. Das waren so die ersten Grundschritte, wo ich auch TA vermittelt habe für die Patienten. Das war Alkohol- und Medikamententherapie. Und danach habe ich mich entschlossen, jetzt mache ich nochmal was ganz Wildes und dann gehe ich nach Amerika und bin bei den Gouldings gewesen. Das war ein Traum von mir. War da 4 Wochen auf so einer Ranch mit anderen Leuten und das war ganz toll. Ja, und 84 dann zurück, wusste ich erst nicht so, wo es lang geht. Hab dann mit anderen, mit denen ich private Praxis gemacht habe, wo ich schon so transaktionsanalytische Sachen angeboten habe, da sind wir auf die Idee gekommen, den Claude einzuladen. Claude Steiner, der war ja schon in Deutschland gewesen. Anne Kohlhaas-Reit hatte ihn auch so und Richard, die hatten ihn so eingeladen. Jedenfalls, wir haben ihn eingeladen, ich habe ihn begrüßt und ich habe ihn dann betreut. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und was ich so habe, war ein völlig unorthodoxer, unangepasster, politischer Mann, der sehr spannend war. Also so bin ich dazu gekommen.
Und das ist auch der Grund, weshalb wir dich eingeladen haben. Das Thema ist nämlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, emotionale Kompetenz. Und da bist du jetzt als Experte bei uns und vielleicht sag doch mal, wenn das möglich ist, mit einem Satz, was ist gemeint mit emotionaler Kompetenz?
Naja, das ist die Fähigkeit, Gefühle in ihrer Granularität wahrzunehmen, möglichst genau wahrzunehmen, feinfühlig wahrzunehmen, dafür die Bedingungen zu schaffen und als Menschen miteinander und die Gefühle auch eben angemessen ausdrücken zu können in verschiedenen Situationen, je nachdem. Dazu gehört auch, dass wir Gefühle kontrollieren sollten, weil in bestimmten Situationen ist es nicht angemessen, jedes Gefühl, wie es gerade da ist, rauszuhauen.
Von den Begrifflichkeiten, es gibt ja den Bestseller von Goleman, emotionale Intelligenz, und dann gibt es von Claude Steiner die emotionale Kompetenz. Ist das Gleiche mit anderen Worten beschrieben oder gibt es da Unterschiede?
Nein, das ist nicht das Gleiche. Also die beiden hatten nicht wirklich Kontakt, aber Claude hat es immer so beschrieben, emotionale Kompetenz ist emotionale Intelligenz mit dem Herzen. Weil man kann mit emotionaler Intelligenz natürlich auch Schaden anrichten. Ne? Also wenn du es zum Beispiel einsetzt in Werbung, in Manipulation und so weiter. Und Claude hatte das Verständnis, und das war ein sehr politisches Verständnis auch, von gleichen Rechten von Menschen, dass Sicherheit da sein sollte, dass man darauf Wert gelegt auf einen ethischen Umgang und das war so der Hauptunterschied.
Mhm. Also das ist sozusagen das Pendant auch so ein bisschen das Thema der Machtspiele, womit er sich auch so auseinandergesetzt hat. Ja? Mhm. Habe ich das so richtig verstanden? Also fand ich so als Stichwort ganz nochmal so erhellend.
Ja, Claude hat gesagt, in unsicheren Situationen ist die Wahrnehmungsfähigkeit von Gefühlen, die emotionale Bewusstheit eingeschränkt. Also wenn's gefährlich ist, dann konzentrieren wir uns aufs Überleben und haben natürlich dann die emotionalen Reaktionen nur zur Verfügung. Wenn wir eine sichere Atmosphäre haben, dann ist es, dann sind wir feinfühliger, dann können wir andere Aspekte wahrnehmen, feiner wahrnehmen. Und da die meisten Menschen von uns diese Erfahrungen natürlich nicht optimal gemacht haben, setzen wir das in emotionalen Schemata dann fort und machen sogenannte Machtspiele, das heißt immer wieder Versuche, andere unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, wir haben Recht, das, was wir denken, ist richtig und wir wollen anderen unseren Meinung, Willen aufzwingen und das fängt ja in der Erziehung an und hört ja, was weiß ich, in Institutionen auf, beziehungsweise geht weiter, wenn das genauso fortgesetzt wird. Und die Idee ist, dass man in der Situation tatsächlich dafür sorgen kann, dass es sicherer wird. Und das ist die Idee von Kooperation. Das ist eigentlich ein Begriff, der kommt aus der radikalen Psychiatriebewegung, also der war ja auch so verbunden. Und Kooperation bedeutet, auf jegliche Form von Machtspielen zu verzichten. Das heißt, auf alle Manöver, die dazu dienen, andere zu unterdrücken. Und dazu vielleicht noch den Satz, dazu gehört auch etwas, was Claude auch sehr privat gelebt hat, also radikal ehrlich zu sein. Also ehrlich zu sein, solange man nicht sich und anderen schadet. Ja, also wirklich als Grundlage oder als Bedingung für eine sichere Beziehungsgestaltung. Und er hat großen Wert darauf gelegt, auf Rettungen zu verzichten. Das heißt nicht auf Überfürsorglichkeit, sondern wirklich auch zu sagen, was man will und nicht das irgendwie manipulativ einzuklagen. Und das ist ja auch immer so der Schutzschirm über dieses Training. Ne? Man kann das ja trainieren. Und das wird immer vereinbart, freiwillig vereinbart und genau.
Und was ich jetzt aber höre, ist sozusagen, ne, das ist ein Training und das ist nicht nur für psychiatrischen Kontext oder irgendwelche Kontexte, die besondere Art sind, sondern es ist wirklich dieses, ich kann das alltäglich nutzen. Das finde ich jetzt nochmal ganz schön zu sagen. Er hat das auch für sich sozusagen alltäglich genutzt.
Das war etwas, was mich wirklich fasziniert hat an Claude, dass er im Gegensatz zu manchen anderen das, was er auch gelehrt hat, auch gelebt hat. Mhm. Er hatte natürlich auch Licht und Schatten. Er hatte auch Schattenseiten, die manchen Leuten wirklich auf den Senkel gegangen sind. Aber man konnte ihn jederzeit ansprechen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Er war nicht in einer erhobenen Position und er hat das wirklich auch gelebt und als Idee auch für sich so vertreten. Und das ist schon, was mich auch sehr beeindruckt hat.
Hat sich seit Claude Steiner diese Idee der emotionalen Kompetenz entwickelt hat, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 1997 ist das Buch erschienen, hat sich das irgendwie weiterentwickelt, so wie es ja auch bei Byrne, zu Ich-Zuständen, da gibt es irgendwie Erweiterungen, oder ist das noch die ursprüngliche Idee von Steiner?
Ja, es gibt ja seit 2010 diese Deutsche Gesellschaft für emotionale Kompetenz und da sind natürlich immer wieder auch Diskussionen und Ideen, wie kann man das zum Beispiel, was ist noch zu erweitern, was ist zu ergänzen, da gibt es viele Diskussionen drüber. Ich finde das Faszinierende an dem Konzept, dass das zum Beispiel auch mit vielen neuen Ideen von der Hirnforschung auch kompatibel ist. Ne? Also zum Beispiel, Sie haben einen Podcast gemacht über die Liza Feldman-Barrett und genau das. Sehr spannende Themen. Es ist Entwicklung da und was ich immer so wichtig finde, wenn man es lernt, man denkt zuerst, es ist eine sehr simple Geschichte. Da gibt es so drei Stadien, da gibt es einen kooperativen Vertrag. Aber letztendlich, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr merkt man auch, was für eine Tiefe das auch hat. Ne? Und wir sind offen, wir hatten ja auch, was weiß ich, Kongresse, Konferenzen, wo wir auch Leute aus anderen, mit anderen Sichtweisen eingeladen haben. Ich finde es wichtig, immer zu gucken, was ist Stand des Wissens. Und solange etwas noch funktioniert, ist es eine gute Idee. Und ich denke, vieles funktioniert.
Ja. Also gerade dieses Stichwort Granularität, ne, das passt sehr gut zu Liza Feldman-Barrett zu sagen. Ne, wie detailliert kann ich denn reingehen und wie kann ich denn eine gute Beschreibung für mich selbst finden für dieses Empfinden, was ich da gerade habe. Und das ist ja schon ein Wahnsinnslernen, was wir da an den Tag legen können.
Also da beschäftige ich mich auch gerade sehr viel mit. Also mich interessiert das total. Also es gab auch, ich habe auch zu den Solms ein bisschen intensiver gelesen. Und das, ich finde, diese Entwicklungen sind einfach fantastisch. Aber es führt jetzt vielleicht ein bisschen von dem eigentlichen Thema weg.
Du hast gesagt, solange es funktioniert, das Funktionieren. Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, ich habe Lust, meine emotionale Kompetenz zu entwickeln oder weiterzuentwickeln.
Ja.
Wie funktioniert das in Anführungszeichen? Also wie würde ich jetzt da vorgehen, mich diesem Thema zu nähern?
Naja, man sollte jemanden finden, der etwas von diesem Training versteht. Und da gibt es ja einige mittlerweile. Es gibt Weiterbildungsinstitute. Das wächst tatsächlich. Da sind auch Institute, wo man das praktisch zertifiziert lernen kann. Aber ja, man sollte jemanden kennen und dann, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt den privaten Bereich, das finde ich total faszinierend, wie wirksam das ist. Ich merke es auch immer, ich bin zwar, habt ihr so gesagt, der Fachmann für, aber wenn ich dann irgendwie in private Situationen auch komme, dann falle ich auch natürlich sehr in meine emotionalen Schemata manchmal zurück und es hilft einfach, sich da zu verbessern wieder. Und wenn jemand von außen das lernen will, kann er gerne sich melden bei den verschiedenen Instituten und kann sagen, ich interessiere mich dafür. Da gibt es Selbsterfahrung und auch Weiterbildungsseminare, die man besuchen kann. Und die sind zum Beispiel auf unserer Webseite, sind Termine ausgeschildert. Man kann Kontakt aufnehmen und dann kann man das besprechen. Man kann es auch sehr gut in Institutionen anwenden, also zum Beispiel ein Training von Teams oder Supervisionen. Ich habe viele Jahre ein Team trainiert, die wollten tatsächlich immer, sagen gesagt, wir wollen emotionale Kompetenz machen und haben sich das dann auf verschiedenen Hierarchieebenen angeguckt, wie ist der Umgang damit. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Ansagen machen kann oder Entscheidungen treffen kann, aber die Art und Weise der Kommunikation, ob man das auf eine emotional mehr kompetentere als unkompetentere Weise macht, das hat sehr große Auswirkungen.
Ich hätte da für mich so eine Parallelität gefunden zu Marshall Rosenberg, weil die Formulierungen sind ja auch sehr ähnlich. Ja. Ja, würdest du das so sehen?
Claude und Marshall kannten sich. Mhm. Claude hat tatsächlich auch von Marshall Rosenberg dieses Action-Feeling-Statement, diese Idee übernommen.
Ah, sehr gut, ja genau.
Und die haben sich auch geschätzt und Marshall Rosenberg war nun ein ganz anderer Typ als Claude. Claude war kein Organisationsentwickler. So, also er konnte eine Organisation entwickeln. Er war ein bisschen, darf man das heute noch sagen, er war ein bisschen mexikanisch. Er ist in Mexiko aufgewachsen und hat so eine Sichtweise da auch.
Ich glaube, was zum Funktionieren vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal so ganz interessant wäre, wäre gerade diese Skala der Bewusstheit. Ich glaube, an der kann man es so ganz gut nochmal deutlich machen. Was verändert sich denn da in diesem Training auch? Oder kannst du die nochmal so ein bisschen für uns in den Blick heben?
Ne, die Skala ist ja eigentlich nur ein Beispiel dafür, wie bewusst sind wir uns unserer emotionalen Prozesse. Gibt es etwas unter der sprachlichen Linie? Das ist, würde man vielleicht als diese Primärebenen der Gefühle, wie jetzt zum Beispiel in einer allgemeinen Sichtweise, zum Beispiel in der modernen Hirnforschung auch ansieht. Also da gibt es zum Beispiel dieses erstmal so wie gar nicht wahrnehmen, Taubheit. Es gibt die Wahrnehmung auf der Körperebene, was vielleicht die frühen Entwicklungsstufen angeht oder was die Psychosomatiker so zeigen, ne? Also ich habe Kopf, Rücken, Bauch, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Und dann gibt es ein Stadium, wo man sehr viel fühlt, wo man aufgeregt ist, erregt ist, aber man findet die Worte nicht. Man hat nicht diese Begrifflichkeiten, ne? Also die Symbolisierung fehlt. Und wenn wir eine sichere Atmosphäre haben, es hängt tatsächlich davon unserer Ausbildung einmal ab und von der Atmosphäre, in der wir uns befinden, dann können wir zum Beispiel Gefühle besser wahrnehmen, können sie beschreiben, das kann man auch üben. Nicht? Also was ist denn das, was ich da empfinde gerade? Wie kann man das in Worte fassen? Und Claude hat vorgeschlagen, einfache Begriffe zu nehmen, diese Diskussion, welche Grundgefühle gibt es und so weiter, will ich jetzt gar nicht anführen. Aber man kann zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt so ein Cluster von ein paar Grundgefühlen und beschreibt das erstmal so, dann kann man was verstehen, dann kann man Zusammensetzungen verstehen, kann Stärken beschreiben und dann entwickelt man das, was man mit, also Ideen von womit hängt das zusammen, Empathie und wenn Interaktivität ist ein Zustand, wo Systeme das wirklich miteinander trainieren und gut miteinander machen. Ist das verständlich?
Ja, okay. Also ich habe die Skala jetzt auch so ein bisschen im Kopf und wir packen die einfach in die Shownotes auch rein. Ja. Ich finde das so ein ganz tolles, spannendes Modell überhaupt über sich, da auch nochmal drüber nachzudenken. Ja.
Und ich meine, das Training, das bezieht sich ja eher auf diese drei Stadien. Ne? Mhm. Das heißt, die Stadien, dass wir erstmal so die Zuwendungsbilanz uns anschauen und schauen, wie können wir die verbessern. Weil Zuwendungsmangel führt zu toxischen Reaktionen im Sinne von, dass wir negative Zuwendung eher akzeptieren, dass Beziehungen nicht gut funktionieren und so weiter. Und das macht Spiele laufen. Und dann geht es darum, Gefühle zu verstehen, ne? Gefühle und auch auszudrücken. Und zwar sehr defensiv, also nicht im Sinne von Beschuldigung, Bewertung, dass man alle Bewertungen rausnimmt, weil das oft dazu führt, dass Menschen, ja, dann eben nicht auf einer Erwachsenenebene zum Beispiel darüber kommunizieren. Mhm. Mhm. Und dann geht es darum, drittes Stadium, auch die Verantwortung für Verhalten zu übernehmen und für das, was man beim anderen auch auslöst. Eben nicht im Sinne von Schuld, aber im Verantwortungssinne.
Mhm. Ja, ja. Verantwortlich. Ja. So, ja, genau.
Du hast vorhin mal erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, sich da zertifizieren zu lassen. Mhm. Was bedeutet das, wenn ich, oder wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt zertifiziert bin oder nicht? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, das dann einzubauen in meine berufliche Tätigkeit?
Ja, die Idee war einfach, weil Menschen das in verschiedenen Kontexten auch benutzen und benutzen sollen. Also das ist ja eine gute Sache, wenn das passiert. Aber natürlich ist das jetzt, emotionale Kompetenz ist kein geschützter Begriff. Und da wird... Viele Menschen reden über emotionale Kompetenz und bei manchen ist es gut, was sie machen, und bei manchen ist es nicht so gut. Und die Idee war, dass wir sowas machen, wie die wichtigsten Dinge vermitteln, so dass wir, dass es überprüft werden kann, dass es auch einen Schutz gibt, dass es auch sowas gibt, ja, wie eine Qualitätssicherung über das, was die Menschen machen. Und es gibt verschiedene Stadien. Es gibt das eine, ist der, erstmal der Anwender, Practitioner, der, die Practitioner, ist, muss man jetzt gucken, wie, im Englischen sagt man Practitioner einfach nur, dass die einfach in ihrem beruflichen Umfeld zum Beispiel das vermitteln können. Es gibt Menschen, die machen das zum Beispiel in Betrieben, in großen Automobilbetrieben, machen da Trainings, erzählen erstmal, was das ist. Das ist für manche Leute ein völliges Neuland, das ist spannend. Und dann gibt es die Ebene der Trainer, die dann auch wirklich Gruppen machen, also was vertiefend ist, also wo man dann praktisch im Gruppenprozess das miteinander übt, trainiert, und da gibt es verschiedene Anwendungsbereiche. Es kann sehr tief gehen. Ich bin ja im therapeutischen Bereich tätig. Also wenn zum Beispiel allein durch die Veränderung der Zuwendungsbilanz können zum Beispiel negative Introjekte oder innere Schweinehunde, wenn man das ein bisschen salopp sagen will, geweckt werden, die sehr große Hinweise geben auf frühe destruktive Erfahrungen zum Beispiel, nicht? Das kann also wirklich sehr tief gehen. Und deshalb muss das derjenige, der das macht, auch wirklich sich damit auskennen, damit da kein Schaden angerichtet wird. Mhm. Und dann gibt es noch die Ausbilder, die dann auf der Ausbildungsebene sind, die sogenannten Teacher. Und dann gibt es noch diese Senior Teacher, das ist so ein alter Begriff, der umstritten ist. Nicht einer. Ich hatte ja wirklich so Lehrjahre mit Claude. Ich habe den 84 kennengelernt und ich habe den bis zu seinem Tode 2017 waren wir sehr verbunden, also später auch freundschaftlich. Und es war eine Freundschaft. Und ja, also wie so Lehr- schön. Und Wandjahre.
Ja, das ist total schön, ja.
Und wir werden da. Christine hat schon gesagt, das auch verlinken, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du mehr wissen möchtest, da kannst du in die Shownotes schauen und findest da dann auch die Links, wenn du interessiert bist, dich da auch weiterzuentwickeln oder sich zertifizieren zu lassen.
Ja, also man kann, also wenn jemand Interesse hat jetzt zum Beispiel, kann gerne Kontakt auch zu mir aufnehmen. Also das auch, kann auch, was weiß ich, telefonieren und E-Mails schreiben und alles Mögliche machen. Also meistens, am besten ist, wenn man drüber redet, also wenn jemand anrufen möchte, oder wir vereinbaren ein Telefonat, kann man einfach drüber reden.
Mhm. Was sind, was oder auch ne, auf einem Kongress bist du auch immer mal wieder und bietest es an. Da wäre sowas wie Reinschnuppern möglich.
Ja, also ich bin regelmäßig am TA-Kongress. Dieses Jahr habe ich es mal nicht gemacht, aber meistens mache ich es. Und das ist zum Reinschnuppern auch was.
Schön, genau.
Ja.
Ja, wir kommen langsam, aber sicher zum Ende dieser Podcast-Episode. Ist aber noch nicht das Ende des Themas, oder wie wir uns beschäftigen. Wir haben nämlich auch in diesem Monat ein Online-Seminar. Das ist am 23. Juli. 2024 am Dienstag, da wird Hartmut auch dabei sein. Und da werden wir noch etwas mehr Zeit haben und vor allem auch Gelegenheit haben, dass im Austausch uns mit dem Thema emotionale Kompetenz zu beschäftigen. Also bist du herzlich eingeladen. Falls du die Podcast-Episode jetzt vor diesem Termin hörst, 23. Juni, werden wir es vertiefen. Vielleicht zum Abschluss, Hartmut, gibt es noch irgendwas, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern und auch uns mitgeben möchtest?
Also ich finde es erstmal toll, dass ihr dieses Thema aufgreift, weil es ja mittlerweile überall deutlich wird, wie sehr emotionale Prozesse uns begleiten in jedem Lebensbereich. Und Also bei mir brennt nach wie vor, auch das weiter zu vermitteln. Und und ich finde es einfach schön, wenn das bei Menschen Interesse weckt. Und ich finde es schön, wenn wir da auch irgendwie weitermachen können.
Schön.
Ja.
Genau. Ja. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, danke.
Zunächst mal für diesen Schritt und ich freue mich schon sehr auf das Online-Seminar.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, wir konnten dich da auch so bisschen anstecken oder vielleicht auch die Lust wecken, sich da weiter zu vertiefen. Und du hast jetzt ja einige Möglichkeiten gehört, wie du das tun kannst. Gerne auch über Kommentare auf unserer Webseite unter den Shownotes. Die können wir dann bei Bedarf auch an Hartmut weiterleiten, dass du Hartmut auch dann direkt antworten kannst.
Ja, gerne.
Genau. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.